Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Sie waren die Helden meiner Jugend, die Leute von Greenpeace und so, die sich in Lebensgefahr den Walfängern entgegengestellt haben, die sich den Castortransporten in den Weg gestellt haben, sich angekettet haben. Ich hatte sogar Umweltschutz-Comics, erinnere ich mich, mit Umweltschützern, die Knarren hatten, um den Regenwald und die Indios vor Großkonzernen zu schützen. Radikale üben ja irgendwie einen Reiz aus. Schließlich machen die das, was wir uns nicht trauen. Wenn wir eine Petition unterzeichnen oder zu Ökostrom wechseln, besetzen die Wälder. Machen wirklich was. Die ziehen das durch. Sie packen die Probleme bei der Wurzel. Und sie bewegen etwas. Bringen tatsächlich Veränderungen, wenn es gut läuft. Sind vielleicht einfach wichtig für unsere Gesellschaft. Einerseits. Andererseits kommt das ja total auf die eigene Position an. Denn Radikalität ist natürlich auch gefährlich. Radikale überschreiten Grenzen, überschreiten Gesetze, stellen vielleicht sogar unsere Gesellschaft in Frage, unser Zusammenleben. Überzeugungstäter heißt unsere Sendung heute Abend. Wir stellen Menschen vor, die radikale Entscheidungen treffen, um etwas zu verändern in der Welt. Niloufar Elhami ist hier, 100-Redakteurin. Schönen guten Abend. Drei Geschichten gibt's heute.
Genau, und die erste Geschichte, da geht es um den Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen, das ist zwischen Aachen und Köln. Da baut seit ein paar Jahrzehnten der Energiekonzern RWE Braunkohle ab. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein Riesenloch, das größte Loch in Europa. Und am Rande dieses Lochs gibt es einen kleinen Wald. Und für diesen Wald, da gibt es ganz radikale Menschen, die sowas machen wie Waldbesetzung, Baumbesetzung. Da bauen die sich Baumhäuser in 20 Meter Höhe und sitzen da, bis die Polizei kommt. Und wir haben unsere Reporterin Vera Pache dahin geschickt, um uns das schildern zu lassen, wie es so ist.
Dann lernen wir noch Azad kennen. Er kommt aus dem Ruhrgebiet, ist Deutscher, stammt aus einer kurdischen Familie. Gerade mal 20 Jahre alt ist er und er ist in den Krieg gezogen, um die Stadt Kobane vor dem IS zu verteidigen. Und wir haben mit ihm über diese Zeit gesprochen.
Und dann haben wir auch eine dritte Geschichte und das ist, da geht es um den Dieter Kröger. Das ist, kann man sagen, der Anti-Atomkraft-Widerstandskämpfer der ersten Stunde aus Norddeutschland. Der ist 72 Jahre alt. Der hat so alles durchgemacht, was man sich vorstellen kann in dieser Hinsicht, um Atomkraftwerke in Deutschland zu stoppen. Und er erzählt unseren Reporter Nail Al-Saidi, warum es richtig ist, Gewalt anzuwenden, wenn man sowas verhindern möchte.
Ja, einer der wenigen frühen Radikalen, der immer noch radikal ist. Ne? Die anderen sind ja feist und gemütlich geworden.
Genau, der ist alt und zerbrechlich, vielleicht ein bisschen, und sagt aber, es lohnt sich immer, Gewalt einzusetzen.
Das ist die 100 heute. Am Mikro Paulus Müller.
Die Radio Wissen.
Es ist ein Ungetüm, das sich da durch die Landschaft frisst. Bagger 289 im Tagebau Hambach zwischen Köln und Aachen. Und das Ungetüm hat Appetit. 240.000 Tonnen kann es täglich bewegen. Selbst wiegt es 12.000 Tonnen und es holt die Kohle aus dem Boden, aus der in Kraftwerken Strom gemacht wird. Dieses Monster frisst langsam, aber sicher alles, was im Weg ist. Verlassene Dörfer, Felder und Wälder. Da, wo einmal die größte Waldfläche Nordrhein-Westfalens war, da ist jetzt ein unvorstellbar großes Loch, so groß wie Sylt. Gebuddelt für klimaschädliche Stromerzeugung, doppelte Zerstörung irgendwie. Und spätestens, seitdem nicht mehr nur irgendwelche Ökos von der Energiewende sprechen, seitdem sogar die CDU-Kanzlerin Braunkohlestrom für ein Auslaufmodell hält, wirkt das ja alles irgendwie strange, oder? Was kann man da machen? Ökostrom beziehen, das wäre ein Anfang. Es geht aber auch eine Nummer radikaler. Vera Pache ist für die 100 in den Hambacher Forst gegangen, in ein Gebiet, das schon dem Stromkonzern RWE gehört, auf das sich die Bagger zufressen. Vera trifft dort Menschen, die den Wald retten wollen, durch Baumbesetzung. Sie wollen den Bagger aufhalten.
Also wir sind hier jetzt in Oaktown, das ist die eine von zwei Waldbesetzungen. Und stehen direkt vor dem Baumhaus, in dem ich jetzt seit einem Jahr lebe.
Das ist Victoria, Waldbesetzerin, Aktivistin im Hambacher Forst. Das Baumhaus, das sie mir zeigt, liegt so hoch über uns, dass ich es durch das dichte Blattwerk der Bäume kaum erkennen kann.
Es sind 20 Meter Höhe, von daher schon eine etwas andere Welt als hier unten. Du siehst alle möglichen Tiere, natürlich vor allen Dingen Vögel und Eichhörnchen. Außerdem lebt eine Haselmaus auch in meinem Baumhaus. Und wir verstehen uns ganz gut. Ich lege ihr immer ein bisschen was hin, damit sie nicht irgendwie auf die Idee kommt, Seile anzufressen oder so. Das klappt bisher ganz gut. Hier oben würde ich auch hoffentlich sein, wenn die Polizei kommt, um zu räumen.
Warum hoffentlich?
Es ist, glaube ich, so eine persönliche Sache, weil ich jetzt schon seit einem Jahr hier lebe und ich versuchen will, sozusagen diesen Baum so weit wie möglich noch zu umkämpfen. Also mit den Mitteln, die ich halt habe, ist den halt einfach so schwer wie möglich zu machen, den Baum zu räumen. Und ich weiß von meiner Widerstandskraft und da weiß ich natürlich nicht, wie weit die bei anderen Leuten geht. Deswegen hoffe ich, dass ich hier oben bin.
Victoria ist 21 Jahre alt, trägt schwarze Klamotten und hat ihre Haare unter eine Wollmütze gesteckt. Sie stapft in dicken Wanderstiefeln durch das Laub. Es duftet nach frischem Grün und moderigem Waldboden. Seit 3 Jahren lebt Victoria hier zusammen mit anderen Waldbesetzern im Hambacher Forst.
Ich wurde bisher jetzt 3-mal aus dem Baum geräumt. Das heißt, dass ich 3-mal morgens aufgewacht bin und die Polizei stand unterm Baum. Und ich wusste, okay, jetzt mache ich mich fertig für die Räumung. Und dieses Baumhaus, in dem ich seit einigen Monaten gelebt habe, wird nach dieser Räumung halt nicht mehr sein. Das ist mein letzter Morgen in diesem Baumhaus.
Ich würde mir das Haus gerne von innen ansehen. Aber um ins Baumhaus zu kommen, bräuchten wir Klettergurte und die haben wir gerade nicht dabei. Außerdem regnet es Bindfäden. Darum unterhalten wir uns in der Infohütte, die die Waldbesetzer auf einer Wiese am Waldrand errichtet haben. Etwa 20 bis 30 Menschen leben hier seit 2012 im Wald und auf der Wiese. Aber so ganz genau lässt sich das nicht sagen. Es ist ein Kommen und Gehen. Im Winter sind es weniger, im Sommer sind es mehr. Manche bleiben vielleicht nur ein paar Wochen, andere wohnen hier länger, so wie Victoria. Baumhäuser, Waldbesetzer, das, was sich zunächst vielleicht ein bisschen romantisch anhört, nach fröhlichem Hippie-Leben im Einklang mit der Natur, hat einen sehr konkreten und sehr politischen Hintergrund. Es geht um den Braunkohletagebau zwischen Köln und Aachen. Der größte in Europa. Tagebau heißt, dass die Erde abgetragen wird, bis man an die Kohle gelangt. In Hambach ist die Grube mit 85 Quadratkilometern flächenmäßig fast so groß wie die Nordseeinsel Sylt.
Es sind so Maße, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also viele Leute, die da hinkommen, vergleichen das mit Mordor von Herr der Ringe. Es ist halt eine einzige Sandwüste in gewisser Weise.
Der Tagebau liegt vielleicht 1 oder 2 Kilometer Luftlinie vom Camp entfernt. Die Maschinen sind im Wald und auf der Wiese immer zu hören. An den Eingängen zur Baustelle hängen Schilder. Betreten absolut verboten. Vom Energiekonzern RWE eingesetzte Sicherheitsleute patrouillieren hier. Auf der gegenüberliegenden Seite des Lochs ist das anders. Da hat RWE Aussichtspunkte eingerichtet. Touristen und Menschen aus der Umgebung können hier von Liegestühlen aus einen Blick auf den Braunkohletagebau werfen. An der tiefsten Stelle misst die Grube etwa 450 Meter. Wenn man den Kölner Dom 2-mal übereinander stapelt, dann würde die Spitze oben immer noch nicht rausgucken. Die Dimensionen sind schwer zu beschreiben. Als ich davor stehe, erinnert mich das Loch an eine riesige Badewanne, in der mehrere Spinnen sitzen. Die Braunkohlebagger, die dort Tag und Nacht arbeiten. Und manchmal sieht man dann etwas, das sich bewegt. Aber es hat nicht einmal die Größe eines Flohs im Vergleich zu den Spinnenbaggern. Und erst wenn ich ganz genau hinschaue, wird mir klar, dass sich dort gerade ein fetter Geländewagen durch den Sand schiebt. Dieses Loch ist der Grund, warum Victoria hier ist.
Ein Freund von mir hat schon hier gelebt und hat mich angerufen und gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Und damals wusste ich auch noch überhaupt nichts über Braunkohle oder wozu man das macht und so weiter. Also ich wusste, dass es irgendwie was mit Energie zu tun haben muss. Dann bin ich halt mal hergekommen und wollte eigentlich nur für 3 Tage bleiben und habe dann das Loch gesehen. Und dann war eigentlich für mich relativ klar, dass ich damit nicht leben kann und dass ich das lohnenswert finde, dafür zu kämpfen, dass dieser Wald eventuell nicht abgeholzt wird, bestenfalls. Aber auf jeden Fall dieses Thema mehr publik zu machen, in die Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu drücken.
Victoria heißt übrigens nicht wirklich Victoria. Genauso wie die anderen Aktivisten, mit denen ich spreche, hat sie sich einen Namen ausgedacht. Später erfahre ich, dass sich die meisten Aktivisten nicht einmal untereinander mit richtigem Namen kennen, um sich bei Konfrontationen mit der Polizei zu schützen.
Und das ist ein Gerüst aus Haselnusszweigen.
Das ist Daniel.
Die im Boden verankert sind und mit Planen überdeckt wurden.
Er lebt auf der Wiese in einem Bau, der aussieht wie ein mit Planen abgedeckter Hügel. Iglu nennt er die Konstruktion, in der er wohnt.
Und Planen sind in dem Fall halt auch Zelte, die letztes Jahr im Herbst stehen geblieben sind und teilweise auch vom Sturm zerrissen waren. Also es ist mehr eine Notlösung.
Verwenden, was die anderen nicht mehr brauchen oder gar wegschmeißen. Das gehört grundlegend zur Philosophie der Aktivisten, die auf der Wiese und im Hambacher Forst leben. Ihr Gemüse bekommen sie zum Beispiel von zwei Bauernhöfen, die ihnen das geben, was sich nicht mehr verkaufen lässt. Oder sie holen sich Lebensmittel aus den Müllcontainern von Supermärkten. Da finden sie dann Waren, die abgelaufen sind, aber noch lange nicht verdorben. Daniel lädt mich auf einen Kaffee ins Iglu ein. Es hat einen Boden aus Holz und ist unerwartet hell. Die milchigen Planen lassen viel Licht herein.
Ich bin im Westen Kölns aufgewachsen, wo diese riesige Stromleitung von RWE durchläuft und auch der Randkanal. Das ist der Kölner Randkanal, ist ein Grundwasserkanal, der hier dazu dient, diese Grube trocken zu legen. Das war so die Umgebung und RWE ist nicht wegzudenken aus meiner Kindheit. Ich glaube, wir sind da über diese Wachsmalfarbe. Braunkohle wird an einem gezeigt. Das ist ein ganz tolles Ding, weil man kann da auch Bilder mitmalen. So, also es fängt in der Grundschule an. Man lernt, dass RWE der Grundversorger ist, dass alles super ist, was die machen. Und hier sieht man, dass es ganz anders ist. Und das ist eigentlich auch der Grund, als ich erfahren habe, dass wirklich so schöne Sachen wie hier zerstört werden, dass ich mich da anschließe.
Zum einen ist halt der Wald für mich ein ganz klares Beispiel, wie halt Geld über Leben gestellt wird in dieser Gesellschaft. Zum anderen aber auch ein Ort, ich habe jetzt halt schon echt viel Zeit verbracht, sehr viele sehr schöne Momente gehabt. Und ja, ist halt ein Ort, mit dem ich halt echt sehr viel verbinde und der mir echt sehr wichtig geworden ist.
Tom ist noch ein Baumbesetzer, der sich dazu gesellt hat. Während es draußen regnet, kocht Daniel Kaffee auf einem Spirituskocher. Jetzt im Frühling ist es hier drinnen total gemütlich. Aber die beiden haben auch den Winter im Hambacher Forst verbracht. Ich stelle mir das irre kalt vor, so ohne Heizung und warmes Wasser.
Also die meisten Baumhäuser sind gut isoliert. Und ansonsten nimmt man noch einen zweiten Schlafsack mit und noch ein paar Decken. Dann geht das eigentlich schon ganz gut. Es waren ein paar Nächte halt blöd, dass halt das Wasser gefroren ist, dass halt morgens aufgewacht ist und die Wasserflaschen halt alle zugefroren waren. Aber da hat man einfach am nächsten Tag dann die Wasserflaschen mit in den Schlafsack genommen und hat das auch gepasst. Also es geht schon.
Ich habe den Winter hier verbracht, in der Hütte, dem Iglu. Und wie man sieht, hier ist keine Feuerstelle. Also auch auf dem Baum gibt es ja nur Kocher. Das ist der Spirituskocher, der mich gerettet hat. Und ich habe festgestellt, die Wärme von innen ist wichtiger als die von außen. Also viel Tee, Ingwertee. Das Müsli kann man warm essen. Also wir hatten dann zwar immer Jacken an und es ist auch so, dass man nachts Kleidern schläft und ein Iso oder zwei Matten hat und einen Schlafsack. Aber man hält das locker aus.
Ganz ehrlich, gefrorene Wasserflaschen am Morgen oder die ganze Zeit in Klamotten schlafen, für mich wäre das ein Albtraum. Auf der anderen Seite haben sie Tag und Nacht direkt die Natur vor der Nase. Diesen wirklich alten Wald mit verwunschenen Orten, wo sich zwischen Hainbuchen und Stieleichen ein kleiner, ruhiger Weiher breit gemacht hat. Maiglöckchen sprießen. Und von der Wiese aus blickt man über weite Felder. Nichts, was die Sicht begrenzt. Ich muss schon noch zugeben, dass ich das ein bisschen bewundere, wie die Waldbesetzer hier leben. Es wird ständig so viel darüber gesprochen, dass wir dringend unseren CO2-Verbrauch verringern müssten. Und die hier, die machen das einfach. Ohne sich zu beschweren und, das finde ich besonders bemerkenswert, ohne mich mit ihrer Mission ständig bekehren zu wollen.
Unsere Kritik ist eher, dass es auch ein bescheidenerer Lebensstil möglich ist. Also wir machen jetzt natürlich das Extrem. Es ist keinem zumutbar, auf dem Holzboden im Winter zu schlafen ohne Heizung. Ne? Und fließendes Wasser, Strom gibt es hier nicht. Aber wir zeigen dadurch, dass es geht, dass es auch ein bisschen weniger funktioniert. Und ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man sagt, ich möchte mal einen Tag in der Woche kein Fleisch essen. Oder jetzt nur als Beispiel.
Es geht hier um so vieles. Um Konsum, ums Zusammenleben, um Energie. Und für die Waldbesetzer hängt das alles zusammen mit dem Braunkohletagebau. 1978 haben die Bagger angefangen zu graben. 1984 haben sie die erste Braunkohle erreicht. Das Loch, aus dem die Kohle kommt, wandert dabei sozusagen. Vorne werden Erdmassen weggebaggert und dann wird die Kohle abgebaut und hinten wird es zum Teil wieder aufgeschüttet. Irgendwann, nach 2045, soll das verbleibende Loch mit Wasser aufgefüllt werden. Geplant ist ein sehr großer künstlicher See, einer der größten in Deutschland. Wenn es nach den Plänen des Energiekonzerns RWE läuft, verschwinden bis dahin noch etliche Dörfer, Felder, der Rest vom Hambacher Forst und die Wiese, auf der die Waldbesetzer ihr Camp aufgeschlagen haben. Die Baumhäuser sind ein Versuch, die Abholzung des Waldes zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Denn solange Menschen auf den Bäumen sind, können die natürlich nicht gefällt werden. Darum schauen die Waldbesetzer, dass jede Nacht jemand in den Baumbesetzungen schläft.
gestern Abend, als ich zum Baumhaus gegangen bin, habe ich insgesamt 5 Tiere getroffen. Es war echt wunderschön, ein paar Rehe, dann insgesamt 2-mal Wildschweine. Einmal ist ein Wildschwein auch in mir, ich habe es halt schon rascheln gehört, aus weiter Entfernung. Habe ich mich hingehockt, weil ich wusste nicht genau, was es ist, ob es vielleicht jetzt irgendwelche Menschen sind oder Tiere. Und dann kam es halt näher, hat geraschelt, war ungefähr 5 Meter weg von mir. Habe ich dann kurz angeguckt und dann ist es halt entspannt einfach weitergegangen. Und es ist einfach wunderschön und dann halt in einen Baum hoch einzuschlafen und am nächsten Morgen aufzuwachen und das Erste, was man sieht, halt den Wald, das Grün, das Leben. Das ist schon echt sehr schön, den Vogel zuzugucken. Je nachdem, in welchem Baumhaus man schläft, springen die Vögel morgens über einen drüber. Das ist halt diese Verbindung zum absoluten Leben, ja.
Also du solltest nicht länger als 15 Minuten bewegungslos im Seil rumhängen, weil dann wird es kritisch, weil dann natürlich deine Arterien und sowas abgeschnürt werden. Aber in der Regel bewegst du dich ja.
Victoria klettert jeden Tag mehrmals in ihr Baumhaus. Geduldig erklärt sie mir, wie das mit dem Klettern funktioniert. Heute will ich endlich auch versuchen, in eine dieser Hütten zu kommen. Es ist nicht Victorias Baumbesetzung, sondern die von Clumsy, weil sie mit etwa 15 Metern nicht ganz so hoch oben liegt wie die anderen. Victoria klettert vor. Dabei ist der volle Körpereinsatz gefragt. Trotzdem ist sie schnell wie ein Eichhörnchen. Bei mir dauert es etwas, bis ich mich vom Waldboden aus in die Krone gehievt habe. Aber schließlich werde ich belohnt mit dem Einblick in das wohl schönste Baumhaus, das ich je gesehen habe. Es hat richtige Fenster, Bett, Tisch, Stühle und sogar ein Ofen steht hier oben.
Das Geile ist halt auch, dass du so gut kochen kannst mit so einem Ofen.
Echt? Geht es gut?
Ja.
Sind die alle so ausgestattet, die Baumhäuser?
Nee, nicht so. Also das hier ist schon sehr, sehr deluxe. Also ich habe bei mir halt einen kleinen Gaskocher und damit koche ich auch manchmal. Von daher habe ich auch sowas wie Nudeln und sowas habe ich auch. Aber das ist nicht unbedingt die Norm.
Oh, es ist geil. Das ist echt voll schön hier. Mit Balkon sogar.
Und Erdbeeren auf dem Balkon.
Nein. Das Baumhaus übertrifft absolut meine Erwartungen. Es ist der wahr gewordene Kindheitstraum. Das Bett, eine Matratze und richtiges Bettzeug, nicht wie ich dachte Schlafsack und Isomatte, steht in einer Ecke, die zu 3 Seiten große Glasfenster hat. Die Fenster bieten beim ersten Augenaufschlag ein fantastisches Panorama in das Grün der Baumkronen. Es ist ein bisschen wie bei Astrid Lindgren, wie Kinder aus Bulabü oder Pippi Langstrumpf. Aber ganz so niedlich ist die Geschichte dann doch nicht. Vermutlich wird auch dieses Baumhaus irgendwann demnächst wieder geräumt. So wie beim letzten Mal. Ende März 2014.
Die andere Person, mit der ich in dem Baumhaus gelebt habe, waren halt schon wach. Dann so gegen 7, halb 8 ungefähr, haben wir dann halt Geräusche unten gehört. Dann haben wir runtergeguckt und dann haben wir gerade gesehen, wie schon so ein paar Polizistinnen da unten standen und den Umkreis, so einen Radius von, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Metern um das Baumhaus herum mit rot-weißem Flatterband abgesperrt haben. Und dann war klar, okay, jetzt werden sie räumen. Aber in der Regel hast du dann halt erstmal Zeit, weil sie so einfach so schnell kommen sie halt nicht hoch.
Es ist ein frischer Frühlingsmorgen. Die Sonne schiebt sich manchmal hinter den Wolken hervor. Die Blätter der Bäume sind noch zart und versperren den Blick zum Boden nicht. Victoria ist nicht überrascht. Es ist das, womit die Baumbesetzer im Hambacher Forst jeden Tag rechnen müssen. Und Victoria kennt die Prozedur. Es ist mittlerweile die 3. Räumung, die sie miterlebt. Sie weiß, sie hat noch Zeit, um ihr Müsli zu essen, Zeit, um den Anwalt anzurufen, Zeit zu überlegen, welche Sachen sie in ihre Tasche packen will und Zeit zu überlegen, was man jetzt noch machen kann. Auch wenn klar ist, in dieser Situation geht nicht mehr viel.
Bei uns war das halt so, dass wir dann das Baumhaus selber verlassen haben und so weit wie möglich hoch in die Krone geklettert sind.
Speziell ausgebildete Polizisten klettern dann hinterher und versuchen, Victoria und den anderen Besetzer aus dem Baum zu holen.
Für mich ist es dann so, dass ich denen klipp und klar sage, ich bin nicht gewalttätig oder sowas, aber ich kooperiere auch nicht. Also muss man sich das vorstellen, wie wenn sie einen Sack aus 20, 25 Meter Höhe halt runterbuxieren müssen, irgendwie der absolut nicht mithilft oder sich irgendwie selber um seine Sicherheit kümmert. Und sie fahren dann die Hebebühne so nah wie möglich an dich heran. Und dann wirst du da in diese Hebebühne buxiert und nach unten gefahren.
Als ich mich wieder auf den Weg nach unten mache, wünsche ich mir auch eine Hebebühne. Das Abseilen ist definitiv schwieriger als das Raufklettern. Und auch meine Höhenangst macht mir echt zu schaffen. Aber schließlich komme ich heil unten an. Naja, von ein paar Blasen an den Händen abgesehen. und mit einem noch größeren Respekt vor denjenigen, die da mehrmals am Tag auf- und absteigen. Für Victoria hat sich die Sache dann am Boden meistens noch nicht erledigt. Beim letzten Mal ging es auf die Wache nach Düren.
Bei mir war es dann immer so, dass ich auch auf der Wache nicht kooperiere. Also ich laufe auch nicht und sowas. Das heißt, dass sie mich immer tragen müssen. Beim letzten Mal jetzt war das so, dass sie dann mich da in diesen Behandlungsraum gebracht haben. Der eine Polizist hat sehr geschimpft, der andere hat gesagt, ach komm und sowas. Der hat sich als gelassen gegeben. Er hat die Behandlung durchgeführt, das heißt Fingerabdrücke nehmen. Und da lag ich dann auf dem Boden und ich habe mich dann auf meine Arme gerollt, um die ein bisschen geschützt zu haben sozusagen, dass sie da nicht so einfach rankommen. Und da ist bei ihm ein Schalter umgedreht. Da hat er sofort rumgeschrien und hat gesagt, es wären immer die Frauen bei uns. Und was überhaupt nicht stimmt.
Und dann hat er sich noch andere Polizisten und Polizistinnen zur Hilfe geholt.
Irgendwann hat er dann eine Schere genommen, um mit diesen Schlaufen meine Finger so auszuhebeln sozusagen, dass ich die nicht mehr bewegen kann. Das hat aber nicht funktioniert. Dann irgendwann haben sie es gelassen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und dann haben sie halt noch versucht, Fotos von mir zu machen, wo ich halt die Augen zugekniffen habe und Grimassen geschnitten habe.
Ich stelle mir diese Szene wie im Film vor. Die schmale Victoria, die eine halbe Polizeistelle in Aufruhr versetzt, mit Grimassen und völliger Verweigerung. Und das wegen ein paar Baumhäusern. Mich bringt das ein bisschen zum Schmunzeln, aber gleichzeitig weiß ich, lustig ist es überhaupt nicht.
Ich habe mich halt die ganze Zeit ziemlich ruhig verhalten und habe so ein bisschen versucht, die Ruhige zu sein und die Coole zu spielen, so ungefähr. Aber ich glaube, manchen von denen ist halt gar nicht bewusst, was das für uns bedeutet, sowas zu machen und sowas auf sich zu nehmen, weil wir machen das ja nicht aus Spaß. Und mehr oder weniger wissen wir, was uns erwartet, wenn wir auf die Polizeiwache genommen werden. Und es ist einfach nicht angenehm, so eine ED-Behandlung, wenn du danach blaue Flecken überall hast und irgendwelche Schürfwunden und so weiter.
Und dann wird Victoria wieder freigelassen, weil so eine Baumbesetzung nicht gravierend genug ist, um sie länger festzuhalten. Während Victoria das erzählt, merke ich an ihrem Blick, der irgendwo weit in der Ferne schwebt und irgendwie düster geworden ist, dass ihr die Gedanken an die Polizeiwache sehr nahe gehen. Gleichzeitig ist klar, jeden Tag aufs Neue besteht die Möglichkeit, dass beim Aufwachen unten die Polizei vor ihrem Baumhaus steht.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich momentan eine Räumung verkraften würde. Es zehrt halt schon. Man muss halt echt eigentlich auf sich aufpassen und ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig auf mich aufgepasst.
Wir sitzen unter der Eiche mit dem Baumhaus. Manchmal fallen ein paar Sonnenflecken auf den Waldboden. Für Victoria sind diese krassen Gegensätze Lebensinhalt. Auf der einen Seite dieses unmittelbare Leben in der Natur und auf der anderen Seite die Bereitschaft, mit der Polizei aneinander zu geraten. Victoria sagt, für sie steckt dahinter die absolute Sicherheit, dass sie das Richtige tut.
Dadurch, dass es halt so was Direktes ist, zum einen, weil du direkt versuchst, das Übel zu verhindern und gleichzeitig auch direkt so eine Art Gegner namentlich auch vor dir hast. Auch wenn nicht alle Arbeiterhalber RWE Feind wären, ganz im Gegenteil. Also die sind weder Freund noch Feind, weil viele von denen einfach nur einfache Leute sind, die einfach einen Job brauchen.
Wir verabschieden uns. Die Sonne glüht tiefrot über den Gerstenfeldern. Auf der Wiese hat irgendjemand im Küchenzelt für alle gekocht. Als ich mein Fahrrad nehmen und zurück zur Bahnhaltestelle fahren will, ist es weg. Ein Wiesenbewohner holt damit gerade Gemüse beim Bauern. Also sitze ich noch ein bisschen rum und warte. Die Abendstimmung ist hier total friedlich. Aber dass es nicht für immer so sein wird, verkündet das kontinuierliche Brummen der Braunkohlebagger, das hier Tag und Nacht zu hören ist.
Sie werden irgendwann aus den Bäumen geholt und dann werden sie wiederkommen. Vera Pache war bei den Baumbesetzern im Hambacher Forst. Der Radio Wissen hier, die 100. Es geht um Menschen, die radikale Entscheidungen treffen. Und wir haben ja gerade schon gehört von den Menschen, die im Hambacher Forst Bäume besteigen und beklettern und diesen Wald besetzen, damit er von Braunkohlebaggern nicht abgebaggert wird. Niloufar Elhami, Redakteurin der 100, ist bei mir im Studio. Es gibt da noch eine andere Geschichte, die du ausgegraben hast. Die Geschichte von der Amerikanerin Julia Butterfly Hill spielt Ende der 90er Jahre und die Frau ist bekannt geworden als die Jeanne d'Arc der Wälder, weil sie zwei Jahre lang oder über zwei Jahre sogar, in einem sehr, sehr alten Baum lebte, um den eben auch davor zu schützen, gefällt zu werden. Wie kam es zu der Geschichte?
Genau, also Mitte der 90er Jahre hat Dula Butterfly Hill, damals Anfang 20, eine Reise durch die USA gemacht und sie ist mehr oder weniger zufällig in eine Spendesammlung zur Rettung der Urwälder in Nordkalifornien reingeraten und ja, hat da so ein paar Wochen mitgemacht. Es ging genau gesagt um die Redwood-Mammutbäume.
Das sind wirklich diese riesigen Dinger, ne? Diese
60, 70, 80 Meter große Dinger, genau. Und die Umweltorganisation, die dort tätig war, arbeitete gegen das Unternehmen Pacific Lumber. Und Julia wurde gefragt, ob sie bei einer Baumbesetzung mitmachen kann, um die Bäume eben vom Kahlschlag zu retten, quasi als Akt des zivilen Ungehorsams. Und die Organisation suchte jemand für eine Woche, haben die dann damals gesagt, ne? um im Baum zu bleiben. Julia hat zugesagt, am 10. Dezember 1997, mitten in einem harten Winter, ist sie dann fast 60 Meter hochgeklettert und hat sich auf einer winzigen Plattform dort niedergelassen. So groß wie ein Einzelbett war das. Und das war dann eben nur der wirklich ungeahnte Anfang.
Ja, wir wissen es. Also sie hat eine Reise gemacht, hat dann kurz zugesagt, ist da hochgeklettert. Und wir wissen ja mittlerweile, die ist sehr, sehr, sehr lange da geblieben. Es ging für sie immer, immer weiter.
Genau. Bald wurde sie eben durch andere Umweltorganisationen aktiv unterstützt. Sie hatte dann ein Team von 8 Leuten nach ein paar Monaten, die ihr vom Boden aus geholfen haben mit Essen und Trinken. Sie hat in einem Schlafsack geschlafen, hatte eine Plastikplane als Schutz und hat eben mit einem solarbetriebenen Handy mit der Außenwelt kommuniziert. Und so langsam wurde das Ganze so medial bekannt.
Ist ja auch eine tolle Geschichte, ne? Eine junge Frau allein im Baum, so mutig und so.
Und genau. Vor allem verdammt hoch, ne? Also 60 Meter über dem Boden. Und ein Jahr später hatte es so eine Aufmerksamkeit bekommen, dass eine zweite Plattform auf 30 Meter Höhe gebaut wurde, damit sie von dort aus, weil es nicht ganz so hoch war, eben Interviews geben konnte oder Besucher entgegennehmen konnte.
Das Ziel der ganzen Aktion, du hast es ja gerade schon gesagt, war, diese Firma Pacific Lumber davon abzuhalten, den Baum zu fällen. Schwere Aufgabe.
Wirklich schwere Aufgabe. Julie hat irgendwann geschworen, nicht runterzukommen, solange es eben keine Einigung mit Pacific Lumber in Sicht war. Das Unternehmen war wenig begeistert und versuchte schon wirklich mit allen Mitteln der Gewalt, Julia dort wegzubekommen. Ich meine, sie konnten ja nicht mit Männern und Polizei da hochgehen, viel zu gefährlich. Und haben dann zum Beispiel durch den Abwind der Rotorblätter eines riesen Transporthubschraubers versucht, sie vom Baum zu vertreiben.
Also das heißt, sie sind drüber geschwebt mit dem Hubschrauber?
Ganz, ganz nah dran, genau. Das war aber nur ein Beispiel, hat alles nicht funktioniert und letztendlich blieb Julia eben 738 Tage auf dem Baum, also über 2 Jahre und im Jahr 1999 erreichten die Aktivisten eine Einigung mit der Firma. Die Umweltorganisationen hatten so viele Spenden sammeln können über diese 2 Jahre, dass 50.000 US-Dollar an Pacific Lumber als Entschädigung gezahlt werden konnte und alle Bäume, die innerhalb einem Radius von 12.000 Quadratmeter waren, die durften auch bleiben.
Die Geschichte von Julia Butterfly Hill, die im Prinzip ja radikal wurde, als sie schon oben im Baum war, nämlich sich entschieden hat, ich bleibe hier, egal was kommt.
Ganz plötzlich.
Danke, Niloufer. Wir hören und lesen ja viel von radikalen Salafisten, die sich zum Beispiel aus dem Ruhrpott aufmachen, um im Irak und Syrien für den IS zu kämpfen. Wenn diese selbsternannten Dschihadisten dann an der Front sind, dann könnte es sein, dass ihr Feind gegenüber früher mal, was weiß ich, in der Dortmunder Nordstadt ihr Nachbar war. Denn auch auf Seiten der Kurden kämpfen Menschen aus Deutschland. Azad zum Beispiel, gerade mal 20 Jahre alt. Johannes Döbbelt hat ihn getroffen.
So, wo ich das Haus verlassen habe zu Hause, habe ich schon von Anfang an an den Tod gedacht. Weil wenn man die ganzen Sachen sieht, darf man auch nicht naiv dahin gehen, ja, mir passiert nichts. Oder man hat immer an den Tod gedacht.
Azad ist 20 Jahre alt, sagt er, sieht aber älter aus. Das liegt wahrscheinlich an seinem schwarzen Schnurrbart und an den grauen Strähnen in seinem Haar. Er trägt hellblaue Jeans, schwarze Jacke, schlichte schwarze Schuhe. Azad ist nicht sein richtiger Name. Den will er, genau wie seinen Wohnort, lieber nicht im Radio hören. Wir treffen uns in einem Restaurant, um über seine Zeit in Syrien zu sprechen. Azad bestellt eine Cola und fängt an zu berichten.
Wie jeder andere Mensch in Deutschland habe ich halt, wie fast jeder andere Mensch, habe ich halt die ganzen Bilder gesehen, die ganzen Videos, die ganzen Nachrichten, was da passiert. Und ich als kurdischer Jugendlicher konnte das mit mir selber nicht vereinbaren. Ich musste halt irgendwas machen. In Deutschland konnte ich halt nicht so viel erreichen, wie als wenn ich da helfen gehe. Deswegen habe ich halt irgendwann den Entschluss getroffen, dass ich auf jeden Fall rüberfliegen werde und da mich dem militärischen Kampf anschließen werde.
Azad ist jung und vielleicht doch ziemlich naiv, als er seine Entscheidung fällt. Aber mein Eindruck ist auch, er will nicht in den Krieg ziehen, weil er Lust auf Abenteuer oder aufs Töten hat, sondern weil er sich seiner Heimat Kurdistan tatsächlich verpflichtet fühlt. So sehr, dass er dafür sogar sein Leben aufs Spiel setzen würde.
Irgendwann hat mich halt mein Gewissen nicht mehr schlafen lassen, nicht mehr essen lassen. Mein Leben war so ganz komisch. Ich war wie so tot, wie so eine Leiche. Ich bin dann auch, habe schon die Schule vernachlässigt, habe damals meine Familie vernachlässigt. Ja, und dann eines Tages habe ich halt den Entschluss getroffen, dass ich dann runtergehen werde. Das war dann auch alles ganz spontan.
Gleichzeitig scheint ihn in Deutschland aber auch nicht viel zu halten. Nach dem Hauptschulabschluss findet Azad keine Ausbildungsstelle. Er hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Dann ein neuer Versuch in der Abendschule, wo er seinen Realschulabschluss nachholen will. Doch nach einem halben Jahr, im Juni 2014, bricht Azad die Schule ab. Er gibt sein altes Leben fürs Erste auf, um nach Syrien zu reisen. Er packt seinen Rucksack, ein paar Klamotten, ein bisschen Geld. Seiner Mutter erzählt er, dass er Urlaub macht.
Ich habe gesagt, ich fahre einen Monat weg. Ich bin aber in Europa, habe ich gesagt, irgendwo in Paris oder irgendwo in Belgien oder so, habe ich vielleicht gesagt.
Tatsächlich fliegt Azad mit einem One-Way-Ticket von Amsterdam nach Erbil, eine Stadt im Norden des Irak. Von dort soll es weiter Richtung Syrien gehen. Was für ein Trip, mit 20 Jahren alleine in den Irak. Auf sich gestellt in einem fremden Land, ohne Freunde oder Verwandte vor Ort, ohne zu wissen, wem man trauen kann und wo man genau hin muss. Azad schafft es trotzdem irgendwie, fragt sich durch, bis er schließlich mit kleinen Bussen und Sammeltaxen an die syrische Grenze kommt. Doch die ist nur für Hilfskonvois und Flüchtlinge geöffnet. Azad findet einen Mann, der ihn und 6 andere illegal nach Syrien bringen will, mit einem Schlauchboot über den Grenzfluss Tigris. Die Strömung ist stark. Felsen ragen aus dem Wasser und auf dem Boot gibt es nur eine Rettungsweste.
Das hat schon ziemlich stark gezogen. Wir haben uns auch ein, zwei Mal gedreht, da als wir rübergegangen sind. Da war auf jeden Fall Strom, also der hat gezogen die ganze Zeit. Manchmal ist es irgendwie tiefer gegangen, dann haben wir uns gedreht und dann ist es wieder normal gewesen. Da hat man das Boot auf den Boden geschraubt, ganz komisch. Also ich meine, ich persönlich konnte schwimmen, ich hätte mich auch irgendwie an den Rand retten können. Aber noch Leute, die konnten nicht schwimmen. Deswegen habe ich mir mehr um die Gedanken gemacht als um mich.
Sie schaffen es auf die andere Seite. In Syrien machen sich Azad und seine Mitreisenden auf den Weg zum nächsten Stützpunkt der YPG. Die YPG ist eine kurdische Miliz in Syrien, eine Schwesterorganisation der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, die in Deutschland als Terrororganisation eingestuft und verboten ist. Die YPG ist in Syrien eine der Milizen, die gegen den IS, den sogenannten Islamischen Staat, kämpfen. Azad und seine Begleiter wollen sich der YPG anschließen. Sie finden den Stützpunkt, bekommen Essen, Trinken, saubere Kleidung und werden schon am nächsten Tag zu einem Ausbildungslager gebracht. Sie sind zusammen knapp 30 angehende YPG-Kämpfer im Camp und haben einen streng durchgetakteten Tag.
Morgens sind wir 4 Uhr aufgestanden, dann 2 Stunden Sport, danach Frühstück, danach Unterricht, danach irgendwann um 12 Uhr Pause, eine Stunde, 2 Stunden, dann wieder Unterricht und dann, das ging von morgens 4 bis abends 19 Uhr. Das war schon ziemlich diszipliniert, ja. Also wir sind auch an unsere Grenzen gekommen, das ein oder andere Mal. Aber es muss auch halt mal sein, dass man seine Grenzen ausprobiert und guckt, wie weit man kommen kann.
In diesen Tagen hat der 20-jährige Azad zum ersten Mal eine Waffe in der Hand. Er lernt, wie man eine Kalaschnikow zerlegt, säubert, wieder zusammenbaut und natürlich das Schießen. Daneben gibt es ideologischen Unterricht. Die jungen Kurden sollen wissen, gegen wen und wofür sie kämpfen, also vor allem für die Verteidigung der kurdischen Gebiete. Die meisten im Ausbildungslager kommen aus Syrien, dem Irak oder der Türkei. Azad aus Deutschland ist eher ein Exot.
Die haben mich ziemlich viel über Deutschland ausgefragt, wie das Leben hier ist, warum ich aus meinem Wabenbett in Deutschland dahin gekommen bin überhaupt. Und ja, die haben halt gesagt, du hattest doch alles, du hattest ein warmes Bett. Die haben mich sogar eine Zeit lang Herr Van Alman genannt, also das heißt deutscher Genosse sozusagen. Da musste ich auch immer schon lachen.
Im Gespräch mit Azad wird mir eines immer klarer. Ihm ist sein warmes Bett, sein deutsches Leben in Wohlstand und Frieden offenbar ziemlich egal, solange er auch in Syrien gegen den IS kämpfen kann. Die Kameradschaft, die Freundschaft, die Azad dort unter den Kämpfern erlebt, hat er in Deutschland so noch nicht erfahren. In Syrien entschließt sich Azad irgendwann, seine Mutter anzurufen und ihr die Wahrheit zu erzählen. Er kann nicht lange telefonieren, hat nur ein paar Minuten, um zu gestehen, dass er nicht im Urlaub in Frankreich, sondern im Krieg in Syrien ist.
Es kam mir so vor, als wüsste sie irgendwie schon vorher Bescheid. Ich meine, das ist eine Mutter. Eine Mutter versteht ihr Kind. Auch wenn man nicht über alles redet, so man versteht ihr Kind, man weiß, was passiert. Also natürlich war sie traurig und so voll perplex. Und sie meinte erstmal, das ist ein Scherz oder so. Und dann, als ich das wirklich in Ruhe erklärt habe, ich konnte auch nicht so lange telefonieren, hat es verstanden, hat es auch eingesehen.
Azad betont immer wieder, dass seine Mutter hinter ihm steht, seine Entscheidung akzeptiert. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben soll. Welche Mutter lässt ihren Sohn schon gern in den Krieg ziehen? Nach einem Monat im Ausbildungslager wird es dann ernst. Azad soll kämpfen. Er kommt an einen Außenposten und sieht zum ersten Mal den Feind. IS-Kämpfer fahren mit ihren Pickup-Trucks auf den Posten zu. Azad und seine Kameraden schießen, die IS-Leute drehen ab. Insgesamt bleibt es hier aber eher ruhig. In Kobane dagegen, der Stadt ganz im Norden Syriens an der türkischen Grenze, tobt der Kampf. Kobane ist im Sommer 2014 einer der zentralen Kriegsschauplätze zwischen dem IS und der kurdischen YPG. Der IS ist zu dieser Zeit auf dem Vormarsch. Die Kurden brauchen händeringend neue Kämpfer. Nun soll auch Azad nach Kobane kommen.
Wir haben uns alle gefreut und ist komisch, irgendwie, wenn man in den Krieg geht und sich freut. Aber wir haben uns alle gefreut, dass wir die Chance gekriegt haben, unser Volk zu verteidigen. Dass wir den Boden, der uns gehört, seit schon immer nicht irgendwelchen Menschen hergeben, die aus aller Welt angereist sind und meinen da jetzt, dass es Anrecht drauf haben, dass es denen gehört und damit da machen können, was sie wollen. Deswegen haben wir uns halt gefreut und halt nicht unbedingt wegen dem Töten.
Die meisten Bewohner Kobanes sind geflohen. Die Häuser stehen leer. Viele sind völlig zerschossen und zerbombt. Die Kämpfer der YPG ernähren sich auch von dem, was die Geflohenen zurückgelassen haben. Manchmal steht auf dem Herd noch fertig gekochtes Essen, das bei der Flucht stehen gelassen wurde. Die Häuser Kobanes sind zugleich die Front zwischen Kurden und IS. In der Hitze des syrischen Sommers kämpfen sich Azad und die anderen von Tür zu Tür. Sie graben sich durch die Wände zum jeweiligen Nachbarhaus, um nicht nach draußen zu müssen, wo Scharfschützen lauern. Aber auch drinnen sind die IS-Milizen manchmal nur wenige Meter entfernt, warten vielleicht schon im nächsten Zimmer.
Ich hatte auch schon mal eine Situation, da sind mir und drei anderen Freunden so Kugeln von einem schweren Maschinengewehr über den Köpfen vorbeigeflogen, über den Köpfen so ein paar Zentimeter vielleicht. Und dann mussten wir uns eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde halt so langlegen und nicht bewegen, damit die halt nicht auf uns schießen können. Dann mussten wir halt Verstärkung rufen, haben die Freunde halt mit einem Scharfschützengewehr, die beiden, die auf uns geschossen haben, außer Gefecht gesetzt.
Die Gefechte laufen rund um die Uhr. Azad schläft nur 2 bis 3 Stunden pro Nacht, manchmal gar nicht. Mehr als den Tod scheint er die Vorstellung zu fürchten, in die Hände des IS zu fallen. Die ersten Leichen überhaupt sieht Azad in einem vom IS eroberten Stützpunkt. 2 Männer um die 40, wahrscheinlich Zivilisten. IS-Kämpfer hatten ihre Köpfe abgeschnitten und auf den Bäuchen der Leichen zur Schau gestellt. Für Azad ist klar, seine letzte Kugel ist im Zweifel für ihn selbst bestimmt.
Man ist halt im Krieg gewesen, in so schlimmen, manchmal schweren Situationen. Man hat auch manchmal nichts zu essen, nichts zu trinken gehabt, aber was man immer dabei hatte, war die letzte Kugel. Ich hätte mir niemals vorstellen können, in die Hände des Feindes zu fallen. Weil das war ja nicht mal ein normaler Feind, das ist ja nicht mal Al-Qaida war, halbwegs, nicht mal annähernd so schlimm wie die. Deswegen hatte jeder Kämpfer, vor allem Kämpferinnen, unsere Fraueneinheiten, immer letzte Kugel dabei, jeder, um sich halt selber hinzurichten, bevor man in die Hände des Feindes gerät.
Gefahr droht aber auch aus einer anderen Richtung, von oben. Vor allem nachts kommen die Luftangriffe der USA. Die Bomben sollen den Kurden im Kampf gegen den IS helfen, doch manchmal verfehlen sie auch ihr Ziel. Im Oktober sterben mehrere kurdische Kämpfer bei einem Bombardement der Amerikaner. Auch Azad ist oft nah dran, wenn die Bomben einschlagen.
Ich war halt in einem Gebäude drin die größte Zeit. Habe ich halt später realisiert, wie wirklich die Bomben auf uns eingeprasselt. Ich habe natürlich auch mitgekriegt, wenn das Haus vibriert hat und so. Aber erst später habe ich gedacht, oh, hätte auch ganz schnell mal drauf gehen können. Aber nee, so Angst oder irgendwie so komische Gedanken oder so hatte ich eigentlich gar nicht, wirklich nicht.
Ich bin ziemlich erstaunt, wie offen Azad über das redet, was er in Syrien erlebt hat. Emotionen zeigt er aber kaum. Er bleibt relativ kühl und distanziert. Er wirkt abgeklärt und selbstbewusst, wenn er erzählt. Egal, wie gefährlich die Situation, wie krass seine Erlebnisse waren, von denen er berichtet. Doch als es darum geht, ob er auch selbst jemanden getötet hat, braucht er länger, um die passenden Worte zu finden. Ich habe den Eindruck, Azad fühlt sich nicht ganz wohl dabei, darüber zu reden. Vielleicht aus Angst, etwas Falsches zu sagen, vielleicht aber auch, weil ihn das Töten immer noch belastet.
Also, wenn ich so einen erwischt hätte, oder ich weiß nicht, ob ich genau einen erwischt habe, aber es ist so ein Gefühl von, also ich persönlich zum Beispiel, ich bin wirklich gegen Krieg, so gegen jede Art von Krieg. So außer Verteidigung, außer mich selbst zu verteidigen, bin ich immer gegen Gewalt und gegen jegliche solche Sachen. Es hat nicht gut getan, Menschen zu töten, aber es war irgendwie so eine Erleichterung für die Welt. So, ich habe eigentlich der Welt einen Gefallen getan, das war nicht nur für uns.
Dann frage ich Azad, ob er Mitleid mit den getöteten IS-Kämpfern hat. Seine Antwort ist etwas widersprüchlich. Mitleid ja, aber auch so etwas wie Freude.
Ja, man hat Mitleid, man freut sich sogar ein bisschen irgendwo. Also ich will jetzt nicht sagen Freude, aber das ist so eine komische Mischung. Man hat erstens, also ich persönlich habe sehr viel Mitleid mit den Leuten, die da auch als kleine Kinder sind da gekommen, 16-jährige Kinder mit Waffen haben die geschickt, die da sterben. Freude ist das falsche Wort vielleicht, aber halt in dem Sinne, dass wir einen von denen noch unfähig machen konnten. Wir haben keine Wahl, wir müssen uns verteidigen und dann ist halt jeder Tote von denen ein Gewinn für uns sozusagen.
Irgendwann schafft es Azad nicht mehr weiter zu kämpfen. Er wird krank, hat gesundheitliche Probleme. Was genau will er nicht verraten? Nach 5 Monaten Krieg in Syrien macht sich Azad auf den Rückweg. Einige seiner Freunde sind in Kobane gefallen. Azad hat überlebt. Er könnte sich also glücklich schätzen, aber er ist es nicht.
Seit dem Tag, wo es klar wurde, dass ich nicht mehr kämpfen kann, dass ich zurück muss, ging meine Laune nur noch runter irgendwie. Seit dem Tag fühle ich mich noch richtig schlecht irgendwie. Ich weiß nicht, ich wollte gar nicht wieder hier hin.
In Syrien war Azad Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft. Jeder Kämpfer zählte, er wurde gebraucht. In Deutschland, in seiner Heimatstadt im Ruhrgebiet, ist er wieder in seinem alten Leben. Doch wenn Azad von seiner Zeit in Syrien erzählt, bekommt man den Eindruck, wirklich angekommen ist er hier noch nicht. Natürlich habe er sich gefreut, seine Familie wiederzusehen, sagt er. Auf der anderen Seite scheint er seine Freunde, wie er die anderen Kämpfer nennt, sehr zu vermissen. Der Krieg habe ihn verändert, sagt Azad. Er sei selbstbewusster, reifer und gelassener geworden. Das sieht er auf der positiven Seite. Zugleich kommt er nachts nicht mehr richtig zur Ruhe, braucht Stunden, um einzuschlafen. Erst seit kurzem geht das wieder etwas besser. Wenn er durch die Stadt läuft, schaut er häufig nach rechts und links, checkt seine Umgebung, die anderen Menschen, die Autos, ungewöhnliche Geräusche. Manchmal meint Azad aus dem Stimmengewirr der Großstadt seinen Kampfnamen herauszuhören, den er in Syrien trug. In seinem Kopf ist irgendwie immer noch Krieg.
Wenn ich irgendwo hingehe, gucke ich auch immer, wie die Tür ist. Zum Beispiel, ich merke mir zum Beispiel immer ganz schnell, ob man die Tür, wenn man reinkommt, schieben oder ziehen muss. Weil man musste manchmal Gebäude schnell verlassen und so. Und dann, wenn man dann rennt gegen die Tür, und man muss sie dann doch ziehen, das hätte dann schlimm ausgehen können. Dann vielleicht eine Sekunde hätte er dein Leben kosten können. Oder wenn ich gucke, irgendwo ist ein großes Fenster. Das hat man halt so im Kopf. Oder wenn irgendwas ist, könnte ich das Fenster mit dem Stuhl einschlagen als Beispiel. So ist vielleicht ein bisschen komisch, aber manche Sachen sind bei mir im Kopf geblieben halt.
Azad weiß jetzt auch, dass er aufpassen muss, wem er was von seinem Einsatz bei der kurdischen YPG erzählt.
Als ich hier angekommen bin, ist der Verfassungsschutz mir genauso gekommen, hat mir komische Fragen gestellt, was haben sie hier vor, wollen sie Jugendliche rekrutieren und haben mich direkt versucht zu kriminalisieren. Also das finde ich auch, weiß nicht, so eine zweideutige Schiene. Also einerseits sagen die, ihr seid gut, wir helfen euch, wir unterstützen euch, aber wenn ich dann hier bin, kommt der, was willst du hier machen, was ist dein Ziel und weiß nicht, das ist ein bisschen komisch.
Noch hat sich der Verfassungsschutz nicht wieder gemeldet. Ein Verfahren gegen ihn gebe es nicht, sagt Azad. Die Milizen des Islamischen Staates wurden mittlerweile aus dem syrischen Kobane vertrieben. Ende Januar hatten die kurdischen Kämpfer die Stadt zurückerobert. Azad war da schon wieder in Deutschland. Die Nachricht von der gewonnenen Schlacht hat er mit seinen kurdischen Freunden aus dem Ruhrgebiet gefeiert, erzählt er. Sie haben getanzt und Raketen steigen lassen. Doch jetzt ist Azad eher nicht mehr zum Feiern zumute. Er ist zwar in Behandlung, aber gesundheitlich geht's ihm immer noch nicht besonders gut. Tagsüber bleibt er oft zu Hause, chattet mit kurdischen Kämpfern, die noch in Syrien sind, oder schaut sich YouTube-Videos aus dem Kampfgebiet an. Wie es jetzt für ihn weitergeht, sei noch nicht klar, sagt er.
Ja, erstmal das mit der Gesundheit in den Griff kriegen. Das ist jetzt mal mein A und O. Das Wichtigste und ja, der Rest ist noch offen, das weiß ich selber noch nicht, das kann ich noch nicht sagen, was morgen passiert.
Und ist zurück nach Syrien noch eine Option oder nicht?
Ja, ist noch eine Option. Auf jeden Fall.
Die letzte Kugel ist für mich. Johannes Döbbelt hat Azad getroffen. Deutscher, Kurde und Kämpfer gegen den IS. Radikalität ist ja meistens so eine Phase. Ne? Eltern hoffen, dass mit den Rastas, dem Veganismus und dem Anti-G8-Zeltlager, das geht dann irgendwann hoffentlich vorbei. Und fast immer ist das so. Die Radikalen von früher tragen irgendwann Armani und werden feist und gemütlich. Bei Dieter Kröger aus Hamburg aber ist es anders. Der ist mittlerweile 72 und er ist genauso radikal wie in jungen Jahren. Er war einer der Ersten, die gegen Atomkraft protestierten und er macht das noch immer. Kröger ist sehr radikal dabei. Auch vor Gewalt ist er nicht zurückgeschreckt. Nail al-Saidi hat Kröger getroffen, der gerade einen Film über die AKW-Protestbewegung aufführt.
Achtung, Achtung! Unser gemeinsamer Widerstand, der Film über Anti-Atom und Atomwiderstand beginnt in wenigen Minuten.
Normalerweise hört man das Megafon von Claudia nur bei Demos im Wendland gegen Atomkraft. Heute kündigt sie damit einen Film an über den deutschen AKW-Widerstand. Dieter Kröger aus Hamburg hat ihn gemacht. Atomgegner und Aktivist der ersten Stunde. Einer, der mit fast allen Bandagen gegen die Atomkraft gekämpft hat.
Die dollste Auseinandersetzung, die ich persönlich mitgemacht habe, war die am Delftor in Itzehoe, die im Film auch zu sehen ist, am 28. Februar 1989, wo die ganze Delftor-Brücke mit Reifenbarrikaden in Brand stand.
Es ist Pfingsten 2015. Wir sind in Dannenberg, in der norddeutschen Stadt, wo seit Jahren die Castor-Transporte mit dem Atommüll ankommen. Dieter Kröger steigt aus seinem japanischen Kleinwagen. Er ist ein großer Mann. In jungen Jahren war er mal Matrose. Mittlerweile läuft er etwas gebeugt am Stock, seitdem er eine künstliche Hüfte hat. Das hält ihn aber nicht auf, jeden Monat in einer anderen Stadt seinen Film über die Geschichte der Anti-Atomkraft-Bewegung zu zeigen. Filme darüber gibt's zwar schon viele, aber dieser soll es in sich haben.
Häufig werden in diesen Filmen gewisse Widerstandsformen weggelassen, ganz bewusst. Und vor allen Dingen die Militanz wird sehr gerne unter den Teppich gekehrt. Und das hat uns dann doch irgendwann geärgert, wenn wir das so gesehen haben und haben dann geguckt, dass wir natürlich alle Widerstandsformen gebracht haben, gleichwertig nebeneinander. Deswegen heißt das unser gemeinsamer Widerstand.
Der kleine improvisierte Kinosaal füllt sich und 40 Zuschauer schauen sich den Zusammenschnitt an aus 50 Jahren Anti-AKW-Bewegung.
Wir wollen keine Polizisten!
Sitzblockaden, Wasserwerfer an Bauzäunen, Clowns, die mit Staubwedeln Polizistenhelme putzen und die Gleisbesetzer aus dem Wendland.
Wir haben uns hier mit Rohren unter den Gleisen festgekettet, weil hier der Castor-Transport 2010 langrollt und den wollen wir blockieren, damit er nicht so schnell zum Endlager kommt, beziehungsweise zum Zwischenlager im Wendland.
Über die Leinwand flimmern alte Nachrichtenberichte, Interviews und Privataufnahmen. Bei manchen Szenen kann ich kaum die Polizei von den Demonstranten unterscheiden. Beide Gruppen tragen Helme. Die einen schwingen den Knüppel, die anderen werfen Steine. Eigentlich müsste Dieter Kröger keinen Film über die Widerstandsbewegung zeigen. Der 72-Jährige könnte sich auch vorne ins Kino hinstellen und einfach erzählen. Das meiste hat er selbst miterlebt. Einen Tag nach der Filmaufführung besuche ich Dieter Kröger zu Hause in Hamburg. Die kleine Wohnung ist vollgestopft mit Büchern. Seine Frau Antje schenkt mir Kaffee ein und Dieter Kröger erzählt mir von Brockdorf, seinem großen Kampfplatz. Brockdorf liegt nördlich von Hamburg an der Elbe, kurz vor der Mündung in die Nordsee. Es war ein kleines, verschlafenes Nest mit 1000 Einwohnern. Aber Anfang der 70er Jahre wird beschlossen, dort ein Atomkraftwerk zu bauen, das AKW Brockdorf. Dieter Kröger wohnt mit seiner Familie damals nur wenige Kilometer vom Bauzaun entfernt, in der Nachbarstadt Itzehoe. Dort hat er eine eigene Firma für Solarkonstruktionen. Er beschäftigt sich mit erneuerbaren Energien. Damals echte Pionierarbeit. Über Atomkraft hat er schon viel gelesen, besonders über die Gefahren. Als die Bauarbeiten in Brockdorf 1976 anfangen, geht er sofort zur Demo, zusammen mit seinen beiden kleinen Söhnen.
Die waren also recht klein, die zwei Jungs, und die wurden immer für Mädchen gehalten, nicht? Weil sie so ein bisschen längere Haare hatten, sind die dann da mit mir über den Steg gegangen und standen dann vor den Wasserwerfern. Und dann hat der Polizist da mit dem Megafon: Nehmen Sie die Mädchen da weg, das ist unverantwortlich. Nicht? Das wäre ja nur unverantwortlich, wenn er da irgendwie Terror macht, ne? Sonst ja nicht.
Schnipp, schnapp, Feine ab!
Die Polizeipräsenz schreckt ihn nicht ab. Im Gegenteil, sie zieht ihn an. Dieter Kröger lässt keine Demo mehr in Brockdorf ausfallen. Er schließt sich Bürgerinitiativen an und wird immer aktiver. Der kleine Ort Brockdorf wird jahrelang von Atomgegnern überrannt. Anfang der 80er Jahre kommen zu einer der Demos über 100.000 Menschen. So viele haben bis dahin noch nie in Deutschland gegen Atomkraft protestiert. Dieter Kröger erlebt dort, wie sich die Gesellschaft spaltet. Die Polizei schützt aus seiner Sicht nur noch die Interessen von Konzernen und Politikern und verteidigt sie mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Tränengas. Die betroffenen Anwohner und Demonstranten werden dagegen mit ihren Sorgen vor der Atomkraft komplett ignoriert. Dieter Kröger ist entsetzt, wie sich Staat und Menschen voneinander entfernt haben. Mit so einem Staat und System will er nichts zu tun haben. Das spornt ihn an. Er steckt immer mehr Energie in den Widerstand, wie im Februar 1981, als ihn die Polizei beim Überqueren einer Brücke hindert.
Kurz nach 6 Uhr morgens stürmten ca. 1000 Demonstranten, die von dem eigentlichen Anfahrtsweg nach Brockdorf überraschend abgewichen waren, die am südlichen Ortsrand von Itzehoe errichtete Containersperre auf der Delftorbrücke. Unter erheblicher Gewaltanwendung wurden die an dieser Stelle eingesetzten bayerischen Beamten zurückgedrängt, die Containersperre erobert und eine erhebliche Anzahl von Beamten verletzt, in einigen Fällen sogar schwer.
Die haben dann Verstärkung geholt. Damit die dann nicht nachsetzen konnten, die Demonstranten, haben wir dort Reifen aufgeschüttet. Nebenan war eine Reifenhandlung, das war sehr praktisch. Dann haben wir die ganzen Reifen da geholt und die in Brand gesetzt, sodass da eine riesige Feuerfontäne und Rauch war, wo die Polizei nicht mehr durch konnte. Zwei Reifenbarrikaden hintereinander.
Die Auseinandersetzungen mit den Polizisten werden immer härter, was dazu führt, dass die Polizei aufrüstet. Und ein Teil der Bewegung ebenso.
Danach hat die Bewegung sich verstärkt auf Sabotage konzentriert. Und das war enorm erfolgreich. Da wurden über 100 Strommasten in Norddeutschland umgelegt, abgesägt, angesägt und auch gesprengt.
Sabotage? Sprengstoff? Ich kenne diese Begriffe eigentlich nur aus dem Kontext, wenn es um Terrorismus geht. Dieter Kröger geht kurz aus dem Wohnzimmer. Er kommt mit einem alten Papier zurück. Es ist eines der Bekennerschreiben, die er in der Aktivistenszene vertrieben hat.
Wer keinen Mut zu träumen hat, hat keine Kraft zu kämpfen. Einen unserer Träume haben wir erfüllt. In der Nacht zum 28. April 1984 haben wir einen Strommasten am AKW Brockdorf gesprengt. Und jetzt kommt's. Nicht nur einzelne Projekte, sondern wir müssen auch da ansetzen, wo die Ideologie und scheinbare Allmacht des Staates unsere Herzen und Köpfe zu bestimmen versucht.
Er liest den Text voller Überzeugung. Für mich klingt das so, dass er bei den Anschlägen auf die Strommasten dabei gewesen sein muss. Ich frage ihn. Eine klare Antwort will er mir aber nicht geben.
Im Moment habe ich das Gefühl, Sie drücken sich gerade noch vor der Antwort. Ich möchte eigentlich ganz gerne wissen, wie weit Sie gehen beim Widerstand oder gegangen sind.
Also sowas werde ich hier nicht verraten. Nicht? Also das ist auch nicht Thema. Also ich habe nicht umsonst ein Leben lang Bekennerbriefe verteilt, besonders zu Brockdorf-Zeiten, wo die Sabotage von der Presse, also da war eine Nachrichtensperre. Der Staat und die Polizei hat keinerlei Informationen über Anschläge an die Presse weitergegeben. Das ist etwas, was ich eben sagen kann. Und es wird sich keiner hinstellen und berühmen, ich habe diesen oder jenen Anschlag gemacht. Also das können Sie nicht erwarten, dass sowas aus irgendjemandes Mundes kommt, der halbwegs bei Trost ist. Denn solche Dinge sind nie verjährt, nicht? Der Staat kann immer, es gibt ja natürlich Verjährungsfristen, aber wenn da ein Mast umgelegt worden ist, kann er einfach konstruieren, da hätte man billigend Leib und Leben in Kauf genommen oder Mord, nicht? Und das ist dann nicht verjährt, also darüber möchte ich nicht nachdenken.
Ich bin nicht der Erste, der sich für Dieter Krögers Beteiligung am militanten Atomwiderstand interessiert. Polizei und Justiz wollten damals auch wissen, was Sache ist. In den 80er Jahren wird er deswegen mehrfach in den Krawallsaal von Itzehoe vorgeladen. So nennt man inoffiziell den Raum für die Prozesse gegen die Aktivisten. 4-5 Mal sitzt Dieter Kröger hier auf der Anklagebank.
Wegen inkriminierter Flugblätter und eben auch einmal wegen dieses Vorwurfs, dass ich gerufen hätte, bewaffnet euch mit Steinen, wo dann der Staatsanwalt 2 Jahre Gefängnis gefordert hatte. Aber ich bin letztlich aus all diesen Sachen doch mit einem blauen Auge rausgekommen.
Die Polizei behält Dieter Kröger ständig im Blick. Für sie ist der Mann mit den Flugblättern die Galionsfigur der Brockdorf-Aktivisten.
Die sind auch schon mal mitten in der Nacht, wenn irgendwo ein Anschlag passierte, sind die einfach durch die Türen gekommen oder oben durchs Dach gestiegen, sind da durchmarschiert, um zu gucken, ob wir da sind, nicht? Dann war klar, dass wir dann den Anschlag nicht gemacht haben konnten. Die haben geglaubt, dass unsere Wohnung deren Hinterhof ist, ne?
Um sich sein Recht auf Wohnen zurückzuerobern, verstärkt er die einfache Holztür am Eingang mit einer Stahlplatte. Bei der nächsten Hausdurchsuchung zerhacken die Beamten die Tür, scheitern aber am Stahl. Erst nach anderthalb Stunden kommen die Polizisten mit einer Drehleiter übers Dach in seine Wohnung und erwischen Dieter Kröger und seine Freunde beim Morgencafé. Seitdem hat die Stahltür einen Spitznamen.
Es gibt ja bei den Feuerschutztüren diese Bezeichnung F30, F60 und F90, solange wie diese Tür dem Feuer standhält. Und diese Tür haben wir B90 genannt, weil sie 90 Minuten dem Bullenterror standgehalten hat.
Bei manchen Erzählungen kommt es mir vor, dass es ihm oft auch Spaß gemacht hat, die Polizisten an der Nase herumzuführen. Aber Dieter Kröger sagt, die Polizei sei ihm egal. Keine ernstzunehmende Konkurrenz, meint er. Die lassen sich doch nur bezahlen, ohne eine eigene Meinung zu haben. Das findet er eine schwache Haltung. Ich will von ihm wissen, was eigentlich seine genaue Gesinnung ist. So wie er vom AKW-Widerstand erzählt, geht es ihm nicht nur darum, eine gefährliche Technik zu verhindern. Er lebt in seinem Widerstand eine ganz grundlegende Systemkritik aus. Das Herrschende am Volk vorbei entscheiden lehnt er ab, genauso wie die Idee von Staaten. Ist er dann ein Linksradikaler oder ein Autonomer oder ein Anarchist?
Also wie würden Sie sich mit Ihrer Gesinnung selber beschreiben?
Also Sie wollen unbedingt jetzt eine Schublade produzieren und das genau funktioniert nicht. Also ich bezeichne mich weder als radikal noch als unradikal. Das sind Begriffe, die sind vom Staat geprägt. Man kann sicherlich, was die Bekämpfung der Zustände anlangt, eigentlich gar nicht radikal genug sein. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, nicht?
Ich probiere es mehrfach, Dieter Kröger in eine politische Kategorie zu fassen. Aber er wehrt sich standhaft. Widerstand kann er wirklich gut. Er hat es sein Leben lang praktiziert. Die Freiheit über das Denken ist ihm am allerwichtigsten, egal in welche Richtung. Das Diskutieren mit ihm macht mir sogar Spaß, weil er mich nicht von seiner Meinung überzeugen will. Er sagt, Hauptsache, jeder findet seine eigene Wahrheit.
Was ist denn mit Ihnen und Anarchismus?
Ja, Anarchismus wäre selbst so ein Schlagwort, wie vom Staat immer benutzt, dass das gleichgesetzt wird mit Chaos. Und das Gegenteil ist der Fall. Das größte Chaos produziert der Staat durch seine ständigen Schäden, ob der Atommüll, der dann nun für 1 Million Jahre irgendwo verwahrt werden soll, und TTIP und Fracking und das ohne Ende. Das geht den ganzen Tag so weiter, was da an Chaos produziert wird.
...1986 war in Brockdorf Schluss mit den Protesten. Am 8. Oktober ging das Atomkraftwerk in Betrieb, nur wenige Monate nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Obwohl es damals ein herber Rückschlag für die Bewegung war, sieht es Dieter Kröger heute anders. Der harte Kampf von damals war nicht vergebens.
Und das hat letztlich dann auch dazu geführt, dass man nach Brockdorf kein weiteres Atomkraftwerk überhaupt noch gewagt hat, in Deutschland zu bauen. Und das ist der eigentliche Atomausstieg. Man wollte ja ursprünglich die Bundesrepublik vollpflastern mit Atomkraftwerken. Und nach Brockdorf war Schluss. Und das hat definitiv mit der ungeheuren Militanz zu tun, die dort drumherum passiert ist.
30 Jahre nach der Schlacht ums AKW Brockdorf ist Dieter Kröger immer noch überzeugt, dass der Einsatz von Gewalt damals wie heute richtig war und ist. Man muss die Sache selber in die Hand nehmen, wenn die Politiker unvernünftig sind. Darin stimme ich mit ihm überein. Aber bei Zerstörung und Verletzungen ist bei mir Schluss. Für Dieter Kröger zählt aber nur, was am Ende rauskommt. Und da ist er, nach seinen Maßstäben, erfolgreich gewesen.
Tja, eine schwarz-gelbe Regierung hat dann fast 30 Jahre später den Energiewandel vereinbart. Verrückte Welt. Nail al-Saidi hat Dieter Kröger getroffen, der auch mit 72 noch radikal ist. Überzeugungstäter, eine 100 zur Radikalität. Überzeugungstäter. Drei Geschichten von radikalen Menschen gab es heute. Danke an Vera Pache, die die Waldbesetzer im Hambacher Forst getroffen hat, die verhindern wollen, dass die Braunkohlebagger ihren Wald zerstören. Danke an Johannes Döbbelt, der Assad getroffen hat, einen Deutschen, der in Syrien gegen den IS kämpft. Danke an Nail al-Saidi, der den radikalen Dieter Kröger getroffen hat. Danke an Alex Dojanov in der Technik und Konstantin Zurawski online. Und vielen Dank an Nilofar Elhami, Redakteurin der Sendung. Euch ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.